Filmgeschichten.
Hi Jürgen.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen, Laura. Die Sonne scheint. Ich hoffe auch, wenn die Sendung rauskommt.
Ja, heute wird es wieder warm.
Ja, genau. Richtig. Oh. Da passt ja ganz gut, dass wir uns in Kutten hineinbegeben heute.
Ja. Ja. Da wird es im Sommer richtig schwitzig darunter.
Ja, ganz genau, echt. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir in der Folge 44 sind, oder? Weil ich habe letztens vergessen mitzuschreiben. 43 war Cocktail, gell? Das war die letzte.
Ich glaube schon. Ich müsste tatsächlich nochmal nachschauen in meinem
Schummelzettel. Ja, mein Schummelzettel hat nämlich die Zeile gefehlt, aber wird schon passen.
Ja, 44 ist richtig.
Ja, super. Hey, Folge 44, krass. Das ist jetzt dann, das ist schon das zweite Jahr halt.
Ja,
Man muss jetzt schon gucken, welche Filme wir schon besprochen haben, weil nicht, dass man den schon besprochen hat.
Na, ich glaube, das kommt dann bei, weiß ich nicht, Folge 200 oder so, wo man aufpassen muss.
Ja, ganz genau. Naja, okay. Was haben wir denn Schönes? Jetzt gehen wir ja in die geistigen Gefilde, wenn ich mich nicht täusche.
Richtig, genau. Ich habe mir Sister Act nämlich ausgesucht. Ich habe mir den Film in der Schule im Religionsunterricht tatsächlich angeschaut. Ich weiß zwar nicht, warum meine Religionslehrerin meint.
Was ich total spannend finde, weil ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich Sister Act in der Schule. Aber warte mal, wann war der? 1992?
Okay,
da war ich schon immer in der Schule.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und in der Arbeit habe ich mir dann definitiv nicht angeschaut. Ach hier, ja.
Wieder mal im Religionsunterricht angeschaut.
Ja, da kann man darüber diskutieren, was der eigentlich noch mit Religionsunterricht, man kann sich schon herausleiten, klar.
Ja, es waren halt Nonnen dabei.
Es waren halt Nonnen dabei, genau. Ich bin übrigens großer Whoopi Goldberg-Fan quasi. Ich mochte die früher, ich weiß, ich habe es jetzt schon lange aus dem Auge verloren, aber so Jumping Jack Flash und bei Raumschiff Enterprise. Farbe Lila, grandios, genau. Und Raumschiff Enterprise war sie lange dabei und Ghost, Nachricht von Sam spielt sie mit. Also und dann gibt es noch eine ganze Latte an Filmen und ich finde die einfach cool, die Frau.
Ja.
Die finde ich echt lässig.
Ja. Und genau, dann gleich zum Überleiten eben, sie ist auch die Hauptdarstellerin in dem Film, die Whoopi Goldberg. Und wen ich noch kannte, ist die Schauspielerin Maggie Smith. Zwar die Mutter Oberin.
Die kanntest du?
Ja, aber nur von Harry Potter, oder?
Ach, stimmt. Das ist ja, genau. Ich denke,
Professor McGonagall.
Woher kenne ich denn die? Aber das ist ja die Harry Potter-Tante. Ganz genau.
Ja.
Das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt beim Film anschauen. Du bist ja cool. Ja, dafür kannte ich den H.W. Kittel. Den Bösen.
Ah ja, der Stefan hat gesagt, der ist auch so ein berühmter Schauspieler.
Ja, ja, der ist ein ganz berühmter Schauspieler. Der spielt auch immer gerne so die Rolle, die er gerade gespielt hat, glaube ich, die spielt er öfters oder hat er öfters gespielt. Immer so eine
Mafiosi.
Der böse Mafiosi. Ich will's, und das stelle ich ihm jetzt mal. Also so habe ich ihn immer im Hinterkopf.
Ja.
Er ist immer so ein typischer Mafiosi, Heinzi. So.
Also, ja, es ist ja auch 2019 ein Film rausgekommen, The Irishman, wo der Robert De Niro, Al Pacino, das ist auch eben so ein Gangsterfilm und da hat er auch mitgespielt.
Ja.
Also war auch interessant, muss ich sagen.
Ja. Ja, echt witzig. Gut.
Aber die anderen habe ich nicht gekannt tatsächlich. Sie sind mir zwar bekannt vorgekommen, die zwei jüngeren Schwestern, aber ja, der Rest kannte ich tatsächlich nicht. Dann gehen wir mal rein in die Handlung.
Mal rein, genau. Hast du auf Englisch? Du hast auf Englisch angeschaut, oder?
Ich habe auf Englisch angeschaut.
Okay, aber ich habe ihn ja auf Deutsch angeschaut wieder mal.
Ja.
Okay,
nee, auf Englisch. Ich meine, die Handlung ist, glaube ich, auch jetzt nicht so viel, aber ich starte einfach mal. Und zwar beginnt der Film in einem Casino und da sind drei Sängerinnen auf der Bühne. Und eine der Sängerinnen ist eben die Dolores Van Cartier. Und sie ist, würde ich sagen, die Leadsängerin von dieser Gruppe. Und man merkt ihr eigentlich an, dass sie ihren Job schon liebt, aber eigentlich ja nicht so zufrieden ist. Sie hat eine Affäre mit einem verheirateten Mann, das heißt mit dem Boss von dem Casino, eben mit dem Vince LaRocca. Und der ist halt eben, ich würde sagen, also ein italienischer Mafiosi, und der verlässt seine Frau aber nicht. Der ist streng gläubig, hat auch gebeichtet, und da hat halt dann der Priester oder Pfarrer hat halt dann gesagt, naja, das ist Ehebruch, und wenn man sich scheiden lässt, dann kommt man ins Fegefeuer. Deswegen, ja, tut es ihm leid, kann er sich nicht scheiden lassen und mit der Dolores das Leben verbringen.
Er kommt dann in die Hölle, das finde ich eh cool, gell? Ja.
Aber naja, er hat ja nie wen umgebracht, muss man sagen. Und
trotzdem, ich bitte dich, weißt du, du bist so ein Verbrecher. Aber, und er begeht ja den Ehebruch. Also er begeht ihn ja. Aber du kommst in die Hölle, wenn du dich dann auch noch für deinen Ehebruch entscheidest und lässt dich scheiden. Das ist wieder so ein typisches, ja, weiß ich nicht, so durch die Brust Kirchen denken, genau. Geht's eigentlich noch?
Ja, ja.
Weil das, den, schade, dass man es so reinbringt, aber das heißt, der Ehebruch an sich, den kannst du dann quasi wegbeichten.
Richtig, richtig. Den kannst du wegbeichten. Da kannst du um Vergebung fragen. Scheidung?
Na, das geht nicht.
Ganz schwierig. Und die, also ich würde sagen, die Dolores, die sieht das nämlich genauso und sagt, ja, na geh, dann schleich die, ich brauche die nicht, dann lass mal's. Und naja, er findet sie aber dann trotzdem gut und bringt ihr ein Geschenk. Und in dem Geschenkspaket ist ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine lilane Fell, nein, nicht Fell.
Ja, Pelzjacke, oder?
Pelzjacke, genau, ja. das war's. Das war so eine lila Pelzjacke und sie denkt sich, ma, so schön und boah, und ja, vielleicht soll das doch probieren und schaut dann ins Innere der Jacken und sieht, dass da der Name von seiner Frau drin steht. Tja, das heißt, ihr Lover holt die Jacken von seiner Frau, damit er seiner Geliebten schenken kann. Also, naja.
Also, die Dolores. Jetzt muss ich da auch nochmal reingrätschen, da habe ich auch geschmunzelt, weil das erinnert mich so an Kindergarten, wo du den Namen vom Kind in die Kleidung reinschreibst. Und ich wusste nicht, dass das die Reichen auch machen.
Ja, anscheinend. Vielleicht, weiß nicht, ist das ja wirklich, naja, obwohl, man muss schon sagen, bei so teuren Handtaschen und so gravierst du schon den Namen.
Ja, rein. Das würden wir machen, wenn wir uns das nicht leisten können. Aber wenn du jetzt wirklich reich bist, dann ist es dir doch eigentlich wurscht.
Ja. Kann schon sein, das stimmt schon. Und die Dolores ist halt mega wütend und denkt sich, so, jetzt sage ich es ihm und läuft halt zu seinem Büro und will halt eben sagen, so, ist jetzt wirklich aus, ich brauche der Jacke nicht. Und sie geht in sein Büro, nur kommt sie dort ein bisschen zum falschen Zeitpunkt, denn sie haben gerade jemanden erschossen, weil der nämlich den Vince irgendwie beschissen hat. Der war bei der Polizei. Und hat als Zeuge ausgesagt. Naja, jetzt hat eben die Dolores gesehen, wie ihr Lover da dabei war, wo Viviana umgebracht worden ist. Und sie natürlich läuft weg, weil sie gehört hat, dass die Gefolgsleute vom Vince sich um sie kümmern sollen. Und ja, wenn sie tot oder lebendig, mehr oder weniger. Und naja, dann läuft sie eben, sie flüchtet und geht zur Polizei und sagt, ja, sie hat eben gerade einen Mord bezeugt. Und die haben gesagt, ja, wir sind eben schon länger auf der Spur und das ist mega gut. Und wir brauchen dich als Zeugin. Es dauert halt ein paar Monate wahrscheinlich, bis dass wir einen Gerichtstermin kriegen. Und deswegen bist du jetzt im Zeugenschutz. Und ja, was dem Polizei-Chief, dem Lieutenant Sather eingefallen ist, er gibt sie in ein Kloster, weil da wird der Vince sicher nicht schauen. Und genauso passiert es eben dann. Sie kommt in das Kloster als Schwester Mary Clarence und ja, muss halt eben da jetzt ein Leben. Sie hasst die Kirche, sie hasst die Nonnen. Ich glaube, also man hat es auch ganz am Anfang gesehen, sie ist in einer katholischen Schule gewesen und ja, hat sie eigentlich nur mega genervt. Und ja, sie hat halt Anfangsschwierigkeiten, das Essen ist halt nicht so gut, sie redet während Essen, das ist nicht erlaubt. Und die Mutter Oberin hat halt dann zum Beispiel gesagt, ja, wenn du nicht still sein kannst beim Essen, dann kriegst du auch kein Essen. Du wirst fasten, um zu lernen, wie es ist, wenn Leute kein Essen haben. Und es geht halt eigentlich voll gegen ihre Idee von Leben und ja, will eigentlich aufhören. Also sie hat eigentlich keinen Bock mehr darauf, zieht es aber dann trotzdem durch, weil sie halt ja sicher sein will vom Vince. Und die Mutter Oberin sagt dann eben, sie packt sie in den Kirchenchor. Der Kirchenchor singt mega scheiße. Also es hat echt in die Ohren weh getan, wenn du die singen gehört hast, da war keine Harmonie, es war nicht abgestimmt, jeder hat irgendwie gesungen in irgendeiner Tonlage. Und naja, die Mutter Oberin hat eben gesagt, so, du gehst jetzt in den Chor. Und da die Dolores halt Sängerin ist, hat sie ein bisschen eine Ahnung von dem Ganzen und bringt Struktur rein in das Ganze. Sie kriegt auch, sie sieht Talente, die ein bisschen versteckt sind, und sie bringt es eigentlich, sie schafft es, dass der Chor zu so einem Gospel-Chor wird. Das heißt, es ist nicht so ein langweiliges Kirchenlieder-Gesinge mehr, sondern es wird ein geiler, schwungvoller Gospel und das macht mega Spaß. Also den Schwestern macht es Spaß und wo sie das erste Mal singen in der Kirche, singen sie natürlich laut, das heißt, man hört es bis aus der Kirche raus und es kommen dann auch wieder mehr Besucher in die Kirche. Das heißt, mega gut. Und es ist sogar, oder sie sind sogar so gut, dass der Papst auch auf diesen Gospelchor aufmerksam worden ist und hat angekündigt, dass er vorbeikommt, sich das Konzert anzuschauen. Die Nonnen haben nicht nur den Gospelchor eben erschaffen, sondern die Dolores hat es auch geschafft, dass die Nonnen sich außerhalb der Kirche engagieren können. Harlem, die Gegend, ist ein bisschen runtergekommen und mit Hilfe der Nonnen haben sie selbst die Nachbarschaft wieder auf Vordermann gebracht, dass sogar das Fernsehen gekommen ist. Und naja, wenn du im Zeugenschutzprogramm bist, ist es halt schlecht, wenn du da dich im Fernsehen sehen lässt. Das ist aber leider passiert. und deswegen haben sie dann auch der Vince und seine Gefolgsleute haben sie dann auch gefunden. Sie wissen, dass sie jetzt im Kloster ist, in der Kirche und entführen sie. Und sie entführen sie dann wieder zurück in das Casino und der Vince gibt seinen zwei Gefolgsleuten die Aufgabe, ja, bringt sie um. Nur, was, ja, sind die Italiener, die italienischen Mafiosi sehr gläubig. Das heißt, die werden jetzt sicher keine Nonne umbringen. Die Dolores merkt es und redet halt dann auch die ganze Zeit von, ja, ich vergebe euch und eure Sünden und blablabla. Und das macht es halt dann noch schwieriger für die, dass sie sie umbringen. Die Schwester Mary Roberts, die haben sie auch mitentführt. Aber die konnte flüchten aus dem Auto, die ist dann zurück zur Schwester Oberin oder Mutter Oberin und hat gesagt, so, wir müssen sie retten, wir sind in der Moonlight Bar in Reno, da müssen wir hin, wir müssen sie retten. Und das heißt, die Nonnen fahren zum Flughafen und wollen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ein Flugzeug kidnappen, aber sie sind halt zu so einem Flug, so zu einem Piloten hin und gesagt, ja, bitte. Oder Hubschrauber, genau. Ja. Wir müssen bitte noch nach Reno, können wir bitte mitfliegen? Und er sagt halt, naja, hab's ja Geld, weil ohne Geld fliegen wir nicht. Und dann fangen halt alle Nonnen an zu beten, ja, lieber Gott, vergib ihm seine Sünden, lieber Gott, mach, dass er nicht die Treppen runterfällt, oh, lieber Gott, bitte beschütze ihn. Und dann denkt er sich halt, ja, super, jetzt habe ich aber mehr oder weniger keine Chance, außer dass ich da jetzt dann die Schwestern da hinbringe. Und so ist es eben, er fliegt sie dorthin und sie gehen ins Casino, die Dolores kann sich befreien, von den zwei Gangstern und läuft ins Casino. Die anderen Schwestern sind auch im Casino und finden sie und versuchen, die Mafiosi-Typen abzulenken, weil sie richtig schauen cool. Ja, alle gleich aus von hier.
Richtig, richtig cool zwischendurch, wie sie, also beim Deutschen, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, wie sie ins Casino reingegangen sind, alle als Nonnen. Und die eine hat gesagt, wir müssen unbemerkt bleiben, tut euch doch mal in der Menge aufteilen. Ich denke, ja. Wir sind die Einzigen, die als Nonnen da drin rumlaufen.
Stimmt. Wir müssen einblenden oder so irgendwie. Ja, stimmt. Verhält euch normal. Okay. Ja. Und ja, das heißt, die Mafiosis, die jagen sie, finden sie aber nicht. Und ja, im Endeffekt ist es dann so, dass der Lieutenant Sutter, der kommt dann auch, der rettet die Nonnen natürlich. Und ja, man Ende gut, alles gut, die Mafiosi-Typen sind festgenommen, die Dolores kann aussagen und sie kann sogar rechtzeitig zum Papstbesuch wieder in der Kirche sein, damit sie die Show für den Papst machen können. Und sie dirigiert den Chor dann sogar ohne der vollen Schwesternausrüstung. Ja, und ja. Genau, im Habit, aber ohne Schleier. Und so endet es dann auch. Also, ja.
Fand ja, ich cool. Im Nachspann merkt man, dass sie voll berühmt geworden sind. Gell?
Ja.
Und Schallplatten gemacht haben und was weiß ich was alles.
Ja. Mega gut. Aber das ist keine echte Geschichte, oder?
Nee, na, das ist so eine typische, eigentlich ist die Handlung ja total typisch. Das ist so eine typische komikhafte Erzählung, also Komödie. Am Schluss wird es ja schon fast Slapstick-mäßig im Casino, kann man fast sagen. Aber es ist eine typische Vorgehensweise, die aber immer wieder Spaß macht. Ich meine, du kannst auch diesen deutschen, die sind alle so, du kannst diesen deutschen Schulfilm nehmen, wie heißt der, mit dem Elias M. Barut, wie der heißt? Komm, heul leise, Chantal, weißt du schon, da wo er Lehrer
wird. Ja, genau.
Das ist ja das ähnliche Prinzip.
Ja, stimmt.
Da machst du quasi aus so einem Sauhaufen, machst du halt was Grandioses und da gibt es brutal viele und auch in der Vergangenheit damals, zu der Zeit von Sister Act, mal ist es eine Baseballmannschaft, mal ist es, weiß ich nicht, eine Basketballmannschaft, mal eine Fußballmannschaft. Jetzt sind es halt Nonnen, die nicht singen können. Ja. Plus diesem, es kommt jemand von außen rein, der das dann macht.
Ja, School of Rock ist ja auch so.
Ja, genau, so. Richtig. Und ich finde das total spannend, weil das ist, auch wenn das nur ein reiner Unterhaltungsfilm ist, ohne Sinn dahinter, weil es einfach nur Unterhaltung ist. Spritzige Komödie. Finde ich, wenn man darüber nachdenkt, doch spannend, weil ich glaube es ja wohl, dass das immer was bringen kann und lernen wir ja auch oft genug, dass das ist eigentlich der Blick über den Tellerrand sozusagen. Weil die Mutter Oberin, die war ja komplett dagegen und die war ja am Anfang nicht dagegen, weil sie jetzt eine Konkurrenz gesehen hat, sondern die wollte ja nur ihre Nonnen schützen.
Ja.
Weil draußen die Straße, gegenüber war irgendwie im Pornoladen oder sowas. Und die wollte ja nur ihre Nonnen in der Kirche vor allen äußeren Einflüssen schützen und nicht die Straßenarbeit machen und sowas. Und dann kommt halt einfach diese, ich will jetzt nicht sagen Hure, weil das war es ja nicht, aber so kam es ihr ja vor, weißt du, diese Nachtclub-Sängerin. Und kommt dann mit so blöden Ideen daher, wie jetzt plötzlich da draußen an der Straße irgendwie was zu machen. Und hat dann eigentlich wollte sie ja nur ihr Team schützen. Und die äußeren Einflüsse dadurch verweigern. Weil sie hat ja lange gebraucht, bis sie es akzeptiert hat. Und dann hast du eben ein paar Nonnen, die lassen sich halt drauf ein. Und kommen dann quasi in einem ganz anderen Level, wie die eine, die sehr gut singen kann, aber immer nur so hu, 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 weißt, wo halt keiner gehört hat. Und das ist halt dann schon grandios. Und sie hat ja, ich meine, die erste Handlung ist die Handlung, die du in einem Chor immer machen musst. Du musst dir erst einmal die unterschiedlichen Stimmen zusammenstellen. Die können ja nicht einfach irgendwo stehen. Und Ja, das finde ich immer wieder spannend, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man sich auf sowas einlässt, wenn man jemanden hat, der einfach mal einen anderen Blickwinkel sieht. Ja. Das ist definitiv so. Dann ist es natürlich, ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film jetzt schon gesehen habe, weil der ist halt schon alt und den habe ich mir definitiv schon mehrmals angeschaut. Aber weil ich halt da so reinrutscht, weißt du, so als Eltern. Und der ist halt immer wieder lustig. Immer wieder. Der ist sowas von vorhersagbar, der Film, dass es kracht.
Ja.
Es muss am Schluss natürlich gleich der Papst kommen, was dann gleich das Höchste ist, was es gibt. Was ich jetzt nicht ganz glaube. Aber und dann darüber hinaus halte ich zwar nicht viel von Kirche und Glauben, aber ich liebe Gospelmusik.
Mhm.
Und es gefällt mir. Und ich glaube, wenn die katholische Kirche sich bei uns zum Beispiel mal lösen würde von ihrem altertümlichen Kram und mehr schwarze Musik reinbringen würde, muss man echt so sagen. Dann würde ich da wahrscheinlich hingehen, um die anzuhören.
Ja, und das stimmt.
Das war nämlich ganz witzig. Aber gestern war ich im Kino und habe mir Elvis angeschaut, den ich ja eh unwahrscheinlich gern mag, den Elvis. Und was gar nicht zu meinem üblichen Musikgeschmack passt, aber ich habe gestern wieder dran denken müssen, dass ich am 16. August, weil im Kino stand dann 16. August 1977, ist er gestorben. Und da ist mir wieder eingefallen, weil mein Vater war nämlich absoluter Elvis-Fan und ich saß mit 6 Jahren mit meinem Vater zusammen vorm Fernseher und wir haben beide geheult, weil er gestorben ist. Ich meine, da war ich 6 Jahre alt. Weißt du?
Oh,
aber ich hab gefühlt als Kind nur Elvis gehört. Und in dem Film fand ich es jetzt so spannend wieder. Der hat auch durch Gospelmusik eigentlich, ist der so geworden, wie er war, weil er war ja die schwarze Stimme in einem weißen Kleid sozusagen.
Mhm.
Und in der damaligen Zeit, die hatten ja schon Probleme, dass er mit dem Becken gewackelt hat, weißt, da gab es ja schon Ausschreitungen und der Senat war dagegen. Also das ist ganz spannend in dem Film gewesen, was der für Probleme hatte, weil die Frauen das erste Mal ausgerastet sind, weißt du,
Typen.
Und er halt einfach auch keine Berührungsprobleme zu Schwarzen hatte und mit B.B. King in der Kneipe abends war und so. Da denke ich mal, wie weit der schon eigentlich voraus war, wo sie alle noch im Weg stehen, weil die Musik, die gemacht haben, auch in der Kirche, unglaublich grandios. Und das hat man bei dem Film jetzt auch wieder gemerkt bei Sister Act. Das sind so ein paar Lieder, die gibt es auch unscheinbar. Aber wenn du die in so einen Chor packst, und dann gospelmäßig mit einer hervorgehenden Stimme immer wieder, weißt, dann ist das einfach eine ganz andere Ebene. Das ist Hammer. Das finde ich voll geil. Und da kriegt das alles so ein Pop-Feeling, dieses Ganze. Weil es sind ja Kirchenlieder, brauchen wir nicht reden. Es sind ja auch die Texte wie in einem katholischen Gesangsbuch. Nur eben sinnvoll dargebracht.
Ja, ja. Und aufgepeppt halt auch.
Ja, und so freudig. Ja. Warum muss das denn so traurig sein? Weißt du, ich meine, wenn mir jemand andauernd traurig erzählt, dass ich da hinarbeiten muss, dass ich dann da oben im Himmel bin, dann denke ich mir, warum, wenn es so traurig ist, weißt du? Aber bei denen würde ich es ja abnehmen. So, boah, da ist ja voll die Party, da bin ich dabei.
Ja.
Also, und das ist das, was der Film einem auch wieder mitgibt, so ein bisschen. Und dass man was schaffen kann. Das sind so die üblichen Instrumente, aber natürlich sehr, sehr, sehr.
Ja. Ich finde es ja spannend, dass Klöster sind in Deutschland zum Beispiel ja von der Kirchensteuer. Oder die profitieren nicht von der Kirchensteuer.
Ja, ziemlich ausgenommen, glaube ich. Ja.
Ja, und das war echt. Ich war ja dieses Jahr im Kloster in Waldsassen bei den Zisterzienserinnen. Und mir haben sich die Augen geöffnet. Also das habe ich nicht gewusst. Die Oberschwester, die, ich sage mal, der Direct Report, ist der Papst zum Beispiel, da ist kein Bischof oder irgendein Kardinal oder so dazwischen, sondern die ist direkt unterm Papst. Das Kloster kriegt kein Geld von den Kirchensteuern. Das heißt, die müssen sich selbst erwerblich betätigen.
Aber ist auch frech, wenn du dein Direct Report zum Papst ist, du aber 0,0 dran partizipierst, gell?
Ja, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, was, die lernen es wirtschaften, die müssen ja, richtig, selbstständig ja, sein. Wenn du dann denkst, okay, dann würde ich ja viel lieber eine Steuer, eine Spende den Klostern geben.
Ja, ja stimmt. Ja.
Als wir jetzt an der Kirche, weil ja, die haben eine Stickerei. Man hat es ja da im Film auch kurz gesehen, dass sie eben arbeiten müssen. Da haben sie irgendwelche Rosenkränze gebunden und oder mit den Perlen gemacht. Und das finde ich echt stark, dass ja, die es eben sich selbst erhalten müssen. Sie müssen zur Gesellschaft beitragen. Was zum Beispiel auch noch ist, dass im Kloster, obwohl es da eine Chefin gibt quasi, müssen die immer also zusammen eine Entscheidung treffen. Das hat man auch gesehen. Das ist eine Demokratie. Da gibt es nicht Arsch, Big Boss, Chefin oben, sondern es wird tatsächlich alles zusammen entschieden. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das finde ich gut. Also die haben, glaube ich, echt eine gute Gemeinschaft. Das ist ja auch, wenn jetzt eine neue Schwester kommt ins Kloster, die ist ja, glaube ich, 3 oder 4 Jahre, ist die auf Probezeit quasi. Mhm. Und nur wenn alle anderen Schwestern zustimmen, erst dann wird sie aufgenommen. Das heißt, wenn du da eine Schwester dabei hast, die sagt, nee, dann kommst du da nicht rein. Weil das ist ja auch das, wenn du in dem Kloster eintrittst, du bleibst, bis du stirbst. Du wechselst nicht mehr.
Ja, ja, richtig, ja.
Und deswegen muss es ja schon mit den Schwestern allen passen. Und die jungen und alten Schwestern, das musst du ja auch mit einbeziehen. Die eine Schwester, die war ja eben so, ja, und wir mussten noch leiden und wir mussten arbeiten. Und die Zelle, die da jetzt ist,
das ist wie ein Hotel.
Ist ja ein Hotel. Und das war tatsächlich in Waldsassen auch so. Sie gesagt hat, die Oberschwester, dass die alten Schwestern, die haben zum Beispiel keine Toiletten in der Zelle gehabt, sondern das war halt am Gang irgendwo weit weg. Mhm. Und da haben sich die alten Schwestern echt geweigert, dass Toiletten in den Zellen sind. Mhm. Weil sie gesagt haben, nee, das kann ja nicht sein, das braucht man nicht, das ist ja nur was Weltliches, das braucht man nicht. Und dann hat sie sich aber trotzdem durchgesetzt und dann haben die älteren Schwestern halt gesagt, ja, Gott sei Dank, haben sie es jetzt in der Zelle, sie würden es sowas von vermissen. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch, dass das Sture im Alten bleiben, dass das manchmal das ist, was die Kirche in heute so wie soll man sagen?
Ja, uninteressant
macht. Unsexy macht, ja, genau, ja. Uninteressant, wo ich einfach nur denke, ja, wenn es ihr so alte Gedanken habt, dann auf das, wenn ihr stehen bleibt in der Zeit, ihr geht es nicht mit, das nervt einfach nur. Das ist ja, ja einfach nur zurückgeblieben. Und für was? Für nichts.
Du kannst es ja spiegeln. Ich meine, die Kirche ist eine Institution, die geht jetzt halt, also weit zurück. Ich glaube jetzt nicht ganz bis zum Anfang, aber so 1500 Jahre werden schon sein. Und jetzt legst du es mal parallel zu einer Firma. Und ich glaube, da hast du das Ähnliche. Also zum einen hast du ja, du hast quasi auch eine Probezeit, aber da drückt mir oft 5 Augen zu. aber du hast ja auch diese alten Leute und die jungen Leute. Und du siehst sehr deutlich an einer Firma, dass wenn du stehen bleibst gedanklich und sagst, wir machen das schon seit 30 Jahren und sind erfolgreich, dass du innerhalb von einer gewissen schnellen Zeit überrannt wirst. Und da könnte sich die Kirche nämlich total abschauen, weil es passiert nicht von heute auf morgen, aber es passiert. Und bei der Kirche wird es definitiv genauso passieren. Man merkt es ja in Deutschland bei den 2 großen Kirchen und vor allem bei der einen, die ist nicht mehr die größte mittlerweile, habe ich gehört. Mhm. Also, weil die verlieren Mitglieder ohne Ende. Und weil genau das passiert, was du sagst, weil da... Es gibt ja nichts, mal unabhängig vom Glauben, aber es ist ja oft nicht der Glaube, sondern die Gemeinschaft, was dich in die Kirche führt oder sowas. Ja. Aber es gibt ja nichts, was dich daran hintreibt, dich da am Sonntag oder noch öfters da reinzusetzen und eigentlich eine altbackene, langweilige Session anzuschauen. Weil du brauchst irgendwas, was dich anreißt. Und sobald du sie vielleicht bräuchtest, über irgendwas hinausgeht, was jetzt nicht ganz zum Kirchendings passt, allein schon vielleicht eine homosexuellen Hochzeit, dann hast du schon verloren. Ja. Weißt? Und jetzt will ich aber gleiche Rechte für alle, habe ich eigentlich verloren. Da kann ich so viel. Und der Glauben hat ja nichts mit der Kirche zu tun, weil die Kirche ist für mich nur die Institution. Das heißt, immer mehr Menschen haben ja auch mit Borniertheit eine Problematik. Ja. Und du kannst in der heutigen Zeit dann dadurch unglaublich leicht zu einer Institution den Rücken zukehren.
Ja.
Und trotzdem wirst du nicht in der Hölle landen, die die Kirche erfunden hat, mal davon abgesehen. Ja. Aber das ist halt das, was denen meiner Meinung nach das Genick bricht, weil sie machen bestimmt auch gute Sachen, aber selbst da gehen sie so weit. Du kannst zum Beispiel bei einer kirchlichen Institution, ich glaube, jetzt dreht sich es langsam aus arbeitsrechtlicher Sicht, aber du hättest bei einer kirchlichen Institution nicht einfach dich bewerben können, wenn du nicht katholisch bist. Sagen sie, nö, hast du Pech gehabt? Ja. Und das ist halt, das ist etwas, da werden sie definitiv, und das hat auch der Film leicht gezeigt. Die Mutter Oberin hat ja lieber in Kauf gesetzt, dass die Kirche leer ist, bevor sie was ändert. Ja. Weil die Kirche, es war halt auch Fahrt. Und die Leute sind reingekommen, weil sie draußen auf der Straße gehört haben, dass da drin plötzlich Party ist. Weil es war die Tür offen und du hörst einen Gospelchor. Oh, da müssen wir mal gucken. Ich meine, das war ein Eck mit lauter Schwarzen. Die triggern ja noch mehr auf dieses Gospel. Dann treibt es die natürlich da rein.
Ja.
Und dann plötzlich, jeden Sonntag wurde sie voller, die Kirche. Also das ist doch eigentlich der richtige Weg, so gesehen.
Du brauchst ja eigentlich Nachfolge. Ich meine, eine Kirche ist nichts anderes wie Unternehmen oder Kloster.
Richtig,
Und wenn alle Älteren, ich meine, wegsterben, mehr oder weniger, du brauchst ja Nachfolger. Mhm. Und das haben sie im Kloster auch gesagt, wenn du jetzt junge Schwestern holen möchtest, die sind alle mit Smartphone und Handy aufgewachsen, mit Freunde, wo du halt WhatsApp-Chats schreibst und wo du halt eben einfach im Kontakt bleibst. Und das ist im Kloster halt nicht erlaubt. Du darfst kein Handy haben, in deiner Probezeit zum Beispiel. Und da haben sie halt auch gesagt, ja, vielleicht müssen wir das noch einmal überdenken, weil wir kriegen sonst keine neuen Schwestern nach. Irgendwann, dann war das ganze Kloster, die ganze Sanierung, alles für die Kotz. Weil es keinen mehr gibt, der es dann übernimmt und weiterführt, dann war alles umsonst, das ganze Geld, was du reingesteckt hast.
Ja, vor allem gibt es ja noch radikalere Kloster und ich glaube, dass deswegen auch viele schon hops gegangen sind dadurch, weil sie halt einfach keinen kriegen, der das noch durchführen will.
Ja, ja.
Weil ich glaube, bis zum gewissen Bereich willst du es ja schon machen, dass du sagst, okay, ich schneide mir deine Scheibe ab, um jetzt, ja, wie es so schön heißt, achtsamer zu leben oder das zu machen oder das, aber es sucht sich ja jeder seinen so ein Part raus, weißt, damit er mit seinem Leben klarkommt. Und dieses Hundertprozentige wird halt immer weniger vorhanden sein, weil wie groß ist die Chance, dass du sagst, hey, war schön da drinnen, jetzt zerschneide ich alle Dinger in die Weltlichkeit und gehe in so ein Kloster. Das ist ja nahezu null so eine Chance. Das heißt, für so Leute, die vielleicht darüber nachdenken, musst du ja auch dann ein bisschen sexy werden.
Ja.
Natürlich ist es dann, du musst halt dann auch wissen, ja, strukturiertes Leben und weiß ich nicht, 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr draußen Garten machen oder keine Ahnung, das kommt wahrscheinlich aufs Kloster drauf an oder nur schweigen oder was alles für Zeug gibt. Aber wenn die mir jetzt einen Flyer schicken, werde ich da nicht hinfahren und sagen, ich gehe jetzt 5 Jahre ins Kloster oder mein Leben, der Rest des Lebens ins Kloster.
Rest des Lebens,
genau. Ist es, Weil deswegen machst du, da macht man dann sowas kurz mal und dann könntest du vielleicht den einen oder anderen dadurch auch vielleicht drüber nachdenken zu bekommen, aber die Chance ist sehr gering. Und da glaube ich, wenn das ein Dutti nicht passt, dann machst du es heutzutage nicht. Geht bei der Kirche los, hört bei Klöstern auf. Früher bist du ja so richtig früher, ich glaube 50er Jahre oder so, da bist du dann ins Kloster gekommen, weil du irgendwie mit 13 einen Freund hattest. Da haben sie dich ins Kloster geschmissen, damit du, weil du, nicht, dass du unzüchtig wirst oder so ein Schmarrn.
Ja, ja.
Also, oder wer weiß, wie sie im Mittelalter war.
Ja, oder zum Kinderkriegen. Wenn du so eine Teenager-Schwangerschaft hast, gehst du aber schnell ins Kloster und dann kommst du wieder zurück.
Richtig, ja. Ja, aber das ist spannend. Das heißt ja, du hattest ja da eigentlich auch ein Seminar. Hast du da relativ viel von dem Klosterleben mitgekriegt damals?
Du hast die Nonnen rum Laufen gesehen, mehr oder weniger. Eine war dafür zuständig, das Gästehaus zu betreiben. Mhm. Die hat zum Beispiel ein Handy gehabt, weil sie ja eben natürlich erreichbar sein muss oder wenn es Probleme gibt. Und dann die andere war in der Stickerei, die andere war die Direktorin von der Schule. Das wollen sie jetzt auch umbauen. Das war bis jetzt immer nur eine Mädchenschule, katholische Mädchenschule. Das wollen sie jetzt aber auf ja, Mädchen- und Knabenschule machen. Das suchen sie eben gerade an. Okay. Und ja, die älteren Schwestern, die waren halt wirklich nur zum ja, Beten, Gartenarbeit und so da. Aber die Jüngeren, die waren eben ordentlich wirtschaftlich tätig. Und die eine, die was eben das Hotel führt, die hat, die war Maschinenbau, also die hat einen Doktor im Maschinenbau und hat sich eben dann entschieden, dass sie ins Kloster geht. Die hat auch die Welt bereist und sie hat zum Beispiel gesagt, sie ist mit ihrem Wohnwagen ankommen im Kloster, weil die hat alle ihre Sachen, alles ist in dem Wohnwagen drin gewesen und hat den halt einmal hingestellt, weil sie gesagt hat, ja, wenn sie es doch nicht will, sie schmeißt es jetzt nicht alles weg natürlich, weil ja, kann ja sein, dass es dann wieder braucht, wenn es ihr nicht gefällt. Und hier zum Beispiel auch, die hat schwarze Sneakers an. Und im Kloster hast du normalerweise diese schwarzen, komischen, steifen Schuhe an. Und sie hat zum Beispiel auch zur Schwester Oberin gesagt, na, sie läuft sicher nicht mit den Schuhen um. Sie will gemütliche Schuhe haben. Und natürlich, sie wird schwarze Schuhe haben. Sie wird jetzt keine blau-grün-gelben, aber sie will Sneakers haben. Und ich finde, das schaut echt geil aus, wenn sie da die Kutten anhat und dann siehst du unten halt Sneaker, so ja, fast Air Max-mäßig. Und ich finde einfach, das macht sie viel sympathischer, als wenn sie jetzt so eine ganz strikte Nonne wäre. Dann das ist schon wieder so.
Ja, du bist dann nicht weg, gell? Du bist dann echt nicht weg von irgendwas. Ich weiß, ich habe. Das ist echt spannend. Ich habe mich auch mal mit Nonnen unterhalten. Ich glaube, das war irgendwann mal in der S-Bahn oder so, ich weiß es nicht mehr. Das war auch ganz witzig. Da hat man richtig gemerkt, dass das geht auch und das tut keinem weh.
Ja.
Und ja, und andererseits kannst du halt mit ich sag mal, mit einem Pfarrer kannst du auch was reden, wenn er cool ist. Also ich zumindest. Weil, also ich mag das nicht, wenn sie dich gleich verteufeln. Was bei mir dann immer passiert, also, weißt.
Ich glaube auch, dass du wirklich gute Pfarrer hast, die lässige Predigten haben und von was nachvollziehbaren schwafeln. Und das ist einfach für mich etwas, bei der Beerdigung von meiner Oma, der Pfarrer hat nicht einmal den Namen von meiner Oma gewusst. Und das sind dann einfach so Sachen, wo ich mir denke, ja, dann hast du der Berufung verfehlt, weil ja, es ist auch ein Job, ja, das kann auch passieren, aber bei meiner Oma, die Beerdigung der Pfarrer war echt so ein Depp.
Das ist, als mein Dad gestorben ist vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war. Egal. Ja, siehst du, wie alt ich schon bin, ist schon länger her. Der wollte in einem Ort bei mir in der Nähe beerdigt werden, da hat er überhaupt nicht gewohnt, aber da haben wir halt ein Grab von Anno dazu mal, keine Ahnung. Und um den da beerdigen, weil ich musste da nicht übernehmen und ich habe jetzt auch das Grab, obwohl ich es nicht will, da musste ich ja dann mit dem Pfarrer reden, weil der kannte den ja gar nicht, logischerweise. Und davon mal abgesehen, glaube ich, hat mein Dad sowieso nicht eine Kirche von innen gesehen, außer er musste zu meiner Firmung oder Kommunion oder so ein Schmarrn. Und da war es genauso da. Da saß ich da mit dem in seiner grandiosen alten Bibliothek. Also es war so eine Kirchenbibliothek, die sah geil aus. Ich hätte am liebsten nur rumgeschmökert. Und dann saß der vor mir. Zum einen war es ein schwarzer Pfarrer, was ich ziemlich geil fand, ich persönlich. Das fand ich cool.
Bei dir in Neufahren?
Na, Nachbarort ist das gewesen. In Neufahren hatten wir übrigens vor kurzem auch noch einen schwarzen Pfarrer. Der ist jetzt aber wieder weg.
Oh, cool.
Fand ich auch geil. Habe ich aber auch gelesen. So, ich so, mein Gott, Leute, der ist bestimmt geil. Und aber das war ein schwarzer Pfarrer, das war Heilberg Moos war das. Also so hier 4 Kilometer oder 5 Kilometer entfernt. Und den fand ich per se schon mal cool. Cooler Typ, aber er kannte halt meinen Dad nicht. Und da war es dieselbe Situation, weil ich habe ihm dann halt versucht, was über meinen Vater zu erzählen. Jetzt bin ich aber ein Scheidungskind. Das heißt, ich wusste von meinem Dad nahezu nichts. außer was ich so als Kind noch erlebt hatte, weißt?
Ja.
Dann habe ich halt versucht, den positiv zu verpacken. Und er hat daraus dann schon eine ganz okaye Rede gemacht, aber es war halt eine ganz okaye Rede, weißt? Weil du genau gemerkt hast, der Abstand könnte nicht weiter weg sein.
Ja.
Und wenn du da, glaube ich, dann auch noch cool bist, dann kannst du es trotzdem hinkriegen, dass du nicht merkst, der Abstand ist so brutal weit. Aber dann muss er halt mehr oder weniger so latent funkeln oder sich das so hinbiegen, weißt? Weil er,
ja,
er wusste halt nichts und muss halt irgendwie was Positives sagen. Weil ich habe mir eh nur was Positives gesagt, die negativen Sachen kannst, das wirst du jetzt auch nicht neidrücken.
Ja.
Und ja, und das wird dem ja auch nicht mehr, und da habe ich aber auch schon gemerkt, das wird dem allen nicht mehr gerecht, die ganze Geschichte, sondern du als Familie vollführst gezwungenermaßen, weil es sein Wunsch war, vollführst du noch eine Tradition, auf die ich selber keinen Bock habe, also wo ich auch nicht dran glaube. Dann hatte ich schon eine kleine Schere, weißt du, aber ich habe halt alles richtig gemacht.
Hm.
Die Tradition machst du für jemanden, der mit der Tradition eigentlich nichts mehr zu tun hatte, außer dass es halt, ja, ist halt Tradition, ich muss ja da irgendwie beerdigt werden. Da, wo ich mir denke, wenn du dein ganzes Leben lang nicht in die Kirche gehst, dann kann man auf diese Tradition am Schluss auch ein Ei draufschlagen.
Ja.
Weil das macht ja keinen Sinn. Das ist genauso wie mir manchmal vorgeworfen wurde in der Vergangenheit, dass ich Allerheiligen nicht an irgendeinem Grab stehe, wo ich sage, ich glaube nicht dran, Punkt. Weißt, da kann ich jeder hinfahren. Und ich denke oft an meinen Großvater, aber ich muss nicht an sein Grab gehen.
Ja.
Und das ist das, was da haben Leute eine echte Wand im Kopf, weil sie nämlich nur getrieben sind von, was würde denn der Nachbar denken, Gedanken, die es früher oft gab. Die es in dieser Zeit nicht mehr so wirklich gibt, weil jetzt weiß ja der Nachbar schon immer, wie der Nachnamen heißt. Aber früher war es halt so, weißt du, oh, da müssen wir schon alle dastehen, weil dann irgendeiner sagt, ja, wieso war jetzt der nicht da, weißt? Also so ein Schmarrn. Das ist genauso wie nächste Woche, ist bei uns Abiball, ich gehe nicht hin, da wird so viel das Maul zerreißen, ob wir schon Entscheidungen nehmen.
Mm.
Aber ich habe halt einfach einen Termin, den ich nicht absagen kann, weißt? Und, und die ganze Familie sagt, ja, passt schon, schleich dich, inklusive dem Burm, der den Abiball hat.
Ja.
Und das ist das, da wurde früher, glaube ich, noch viel mehr Wert drauf gelegt, auf dieses, ich muss den anderen zeigen, wie schön es bei uns ist und oh, ich muss dann auch, wenn ich tot bin, auch da ordnungsgemäß beerdigt werden. Bei meiner Oma ging es sogar so weit, wir haben den teuersten Sarg gekauft, den der hatte, weil der dann da steht bei der Beerdigung. Und ich habe gesagt, ich habe sogar noch, weil ich musste das ja alles für sie dann machen. Dann habe ich gesagt, können wir bitte den, ich weiß nicht, also es war ein Eichensarg. Ich glaube, es hätte so einen billigen Kiefernsarg oder sowas gegeben, die ja auch geil ausschauen. Nur nicht so dunkel. Sag ich, können wir vielleicht den kaufen? Nee, was würden denn die Leute denken? Eiskalt?
Ja.
Da denke ich mir, Wahnsinn, der steht da vorne eine Stunde und dann kommt er unter die Erde und hat, glaube ich, 7.000 Mark gekostet oder sowas damals.
Ja.
Ich meine, geht es eigentlich noch? Was soll denn das? Da, weißt du, da denke ich viel zu pragmatisch, weil da würde ich sagen, okay, tut raus, nehmen wir nochmal her oder so.
Recycling, Mann.
Hier im Keller steht mein Sarg, also der Familiensarg, den nehmen wir nur zum, nehmen wir nur zur Aufbauung her.
Aber das mit dem, was denken denn die anderen Leute, das glaube ich echt, der Trainer, wo ich in einem Training jetzt war die Woche, der hat auch erzählt, er ist super gern in die Kirchen gegangen, weil sein Opa im Chor war.
Mhm.
Und dann ist er halt oben beim Chor, beim Opa gesessen.
Mhm.
Und mega gern, alles geil. Und dann sagt er halt auch zu seiner Mama, so, ja, ich gehe jetzt wieder in die Kirchen und ich ziehe mir Lederhosen an.
Mhm.
Und dann sagt die Mama, na, mit Lederhosen gehst du sicher nicht in die Kirchen. Du kannst in die Kirchen, aber du ziehst die ordentlich an, weil was würden denn die Leute denken, wenn du mit der Lederhosen in die Kirchen gehst? Ja, ist doch scheißegal, was du anhast. Scheißegal, aber und da gebe ich dir.
Ich weiß ja nicht, ich habe es ja dir bestimmt schon mal erzählt, aber ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erzählt. Die Anekdote aus meinem Leben, die genau das trifft. Aber ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt. Privat,
glaub
aber
schon,
das
ja.
Aber kann man ja hier mal erzählen, bei mir ging es ja genauso, es passt ja ganz gut hier dazu. Ich war ja Krufti damals, also so ein Gothic-Anhänger, schwarz gekleidet, Haare rasiert, alles mögliche, Pentagramm um den Hals, Mantel, also alles, was dazugehört. Und ich glaube, 89 war das, da war ich 18, weil ich hatte halt schon einen Führerschein. Und Oma musste immer dem Opa, also der wollte ja auch nicht der Opa. Aber wenn die Oma das sagt, dann halt muss man halt. Gell? Und jetzt war ich halt der Einzige im Auto und dann hat sie gesagt, ich soll sie da hinfahren, zu da wo sie halt aufgewachsen sind, in irgendeinem Kuhdorf weit weg, also so tiefes Bayern. Und weil da Gottesdienst ist, so ein Totengottesdienst. Also es war, ich weiß nicht, ob das auch Allerheiligen war damals. Es war auf jeden Fall ein kleiner Friedhof und da war halt ihr Bruder und was weiß ich. Also diese Familie, die ich halt gar nicht kenne. Also die vor meiner Oma. Gell?
Ja.
Und dann bin ich halt also ich habe die Anzeige bekommen, ich soll sie da hinfahren und muss dann natürlich in den Gottesdienst mit rein. Und ich bin dann halt als Rebell in gestalter Krufti-Kluft bei meiner Oma gelandet. Weil ich so, interessiert mir nicht. Dann hat die mich zusammengeschissen. Und das geht nicht. Und so kann man doch nicht aus. Was denken denn die? Und die kennen mich doch. Also ich sie natürlich, gell? Und die ganzen Leute. Und das geht nicht. So kann man nicht in die Kirche gehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fahre ich die halt nicht, gell? Und dann hat die geschimpft und geschimpft die ganze Fahrt. Mein Großvater hat sich immer rausgehalten. Das habe ich immer sehr geschätzt an ihm. Und dann hat sie mich und mein Opa hat sie in die letzte Reihe gesetzt. Also echt demonstrativ, gell? Ihr hockt euch da in die letzte Reihe, damit euch keiner sieht. Weil ich habe.
Der Opa, warum muss der Opa?
Ja, weil der Opa, damit ich da nicht allein sitze. Und wahrscheinlich, weil er nichts gesagt hat. Dann saßen wir in der Kirche in der letzten Reihe. Und das, du musst dir vorstellen, das war ja so altbacken. Das war ja noch Frauen-Männer-Trennung, gell? Also, da wo die Frauen links sitzen, wenn du von hinten schaust und die Männer rechts.
Ja, spinnst.
Ja, ja, es ist richtig traditionell. Und langes her. Und der Gag war, dann kommt der Pfarrer, geht so durch und hat so geschaut, gell, weil, mit so einem fetten Buch in der Hand. Und dann sieht er mich und ich war einer so der Jüngsten da drinnen. Dann hat er gesagt, hast du Lust vorzulesen? Und ich habe innerlich frohlockt. Und ich gleich so, ich bin dabei. Und dann sagt er, ja, weil seine Vorleserin, die ist krank. Und dann hat er mir das Buch gegeben und dann hat er gesagt, hier diese Geschichte. Und dann sagt er, ja, wann soll ich denn vorkommen? Also er nickt mir dann zu. Weil ich weiß ja nicht, wie das funktioniert da drin, gell?
Ja, ja.
So, jetzt musst du das mal vorstellen. Letzte Reihe saß ich, gell? Oh.
Oh, die Oma. Hat sie nicht einen Herzinfarkt gekriegt in der Kirche?
Ja, das ist ja dann eben genau der Gag, was die Leute immer dann denken, weil der Witz war, der hat seinen Gottesdienst gehalten, dann hat er mir plötzlich zugenickt. Gell? Mhm. Ich war hochkonzentriert. Also ich habe die Geschichte erst schon dreimal durchgelesen, damit ich sie safe drauf habe.
Ja.
Und dann hat er mir zugenickt und dann bin ich da in der letzten Reihe raus und bin wie so ein Ehepaar eigentlich. Gerade die Musik hat gefehlt. Gell?
In langsamen Schritten.
Ja, genau. Dann bin ich da so vorgegangen. Und du musst dir vorstellen, ich war ja komplett in Krufti-Ausstattung. Ich hatte ein Pentagramm umhängen, ein umgedrehtes wohlgemerkt. Das ist ja eigentlich ein Satanszeichen. Aber ich habe trotzdem keinen Schlag gekriegt in der Kirche. Und stand am Altar. Meine Oma hat, glaube ich, wahrscheinlich monstergroße Augen gekriegt. Die ist wahrscheinlich im Boden versunken.
Ja.
Und dann habe ich diese Geschichte vorgelesen, weil irgend so eine Jesus-Geschichte, frage mich nicht mehr welche. Und ich habe die aber inklusive Betonung der unterschiedlichen Teilnehmer vorgelesen. Und dann bin ich wieder grinsend zurückgegangen. Und dann war mal draußen. Und dann ist der Pfarrer gekommen und hat dann gesagt, so gut hat noch nie jemand vorgelesen bei mir in der Kirche.
Wem
gehört denn der Bur? Und meine Oma, das ist mein Enkel. Und auf einmal war ich der Held des Tages.
Du spinnst. Oh Mann.
Weißt du, da ist er dann 5 Stufen gewachsen. Und ich dachte,
ja.
Eigentlich dachte ich mir an dem Tag, du blöde Kuh, weißt du, stundenlang hat sie mich zusammengeschissen, was mir einfällt. Natürlich wäre es für sie, wahrscheinlich wäre es für sie lieber gewesen, wenn ich da schön im Anzug und Krawatte und schleimte Haare davor gestanden wäre, weißt du, dann hätte sie mich wahrscheinlich gleich gesagt, ja, da kannst du gleich anfangen oder so.
Ja.
Der wollte mich eh haben, aber ich habe gesagt, ich fahre doch hier nicht her, ich wohne viel zu weit weg.
Komm nicht
zum Vorlesen hierher. Aber cool, aber das ist dasselbe Prinzip. Eigentlich hatte sie ja nur Angst, was andere denken. Weil die hätte, wenn ich nämlich es da nicht vorgelesen hätte, hätte die dafür gesorgt, dass ich mit meinem Opa immer schön abseits irgendwo bin. Damit keiner mich mit ihr in Verbindung bringt.
Ja. Und das ist für sie nichts Negatives.
Richtig, bringt, das ist nur Blick auf sich selbst gerichtet, ganz genau. Ja. Mich offenbart hätte sie halt dann wieder bei der Tante, aber die kannte mich ja eh, weil da sind wir dann zum Essen hin. Aber alles andere, die Leute im Dorf, die hätten sich heute noch gefragt, wer war denn eigentlich der Bub?
Ja.
Und das ist halt, das ist ja genau das Thema, das ist eigentlich schade, weil das ist, ich merke es auch hier, ich gehe mit dem Hund spazieren Sonntag, wie sich die Leute aufbrezeln, um in die Kirche zu gehen. Warum kann man nicht einfach aus reinem Glauben da reingehen? Weißt du, so wie in Sister Act, die von der Straße, die Mädels, die einfach in ihrer latent abgefuckten Art und Weise, die teilweise ziemlich cool aussah, einfach in die Kirche gehen und Punkt und mittanzen.
Ja.
Und so sollte es sein.
Ja, richtig.
Da müssen wir noch einen weiter Weg dahin, gell? Naja, cool.
Ja, brauchen wir noch ein paar Jahre.
Aber wir müssen öfters so Komödien anschauen, was wir da alles für Themen rausholen, hey. Sister Act ist dramatischer als Streben nach Glück.
Ja, dann schauen wir, ob dein nächster Film es auch bringt.
Mein nächster Film, der ist aus dem Jahr 1979.
Oh Gott, ja.
Ja, ich habe mir nämlich gedacht, jetzt machen wir mal wieder was ganz was anderes. Also ich bleibe mal immer so ein bisschen mir treu. Und wir schauen einen der wichtigsten Science-Fiction-Horrorfilme an, die es jemals gegeben hat. Und der bahnbrechend war und nicht Krieg der Sterne heißt, weil es kein Horrorfilm. und ich glaube, da kann man auch viel drüber reden, weil das ist auch ein sehr feministischer Film.
Okay.
Weil eine sehr starke Frauenrolle mitspielt. Ähnlich wie bei welchen Film hatten wir letztens, wo man eine starke Frauenrolle hat? Halloween. Wobei bei Halloween die Frau, die ja am Schluss gewonnen hat, ja eigentlich erst so ein klassisches Püppchen war, weißt du, so die nette Tochter von nebenan. Mhm. Und in dem Film ist es ein bisschen anders, aber es ist eine sehr taffe Frau. Und ich glaube, dass diese Rolle auch, ich finde es spannend, dass das eine echte feministische, so einen Schwenk macht. Also eine Frau unter mehreren Männern.
Mhm.
Und sie immer mehr die Oberhand gewinnt, am Schluss übrig bleibt. Und zeigt, ohne dieses ewige darüber reden, dass es auch manchmal die Frau selber bewegen kann, dass man da hinkommt, wo man hin will. Ja, und den schauen wir uns an.
Ob man die Schauspielerin schon gehabt?
Die Schauspielerin haben wir mit Sicherheit schon mal gehabt.
Ah, okay.
Und Schlussspoiler für alle, die Katze überlebt. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Okay. Die Katze. Das ist immer das Schlimmste, wenn ein Tier stirbt.
Ja. Es wurden keine Tiere in Gefahr gebracht.
Genau. Jetzt warte mal, ich mach mal kurz den Gegencheck, ob wir die Frau schon gehabt haben.
Weil ich weiß überhaupt nicht, von was das du sprichst.
Ich hoffe auch, dass du den Film noch nicht gesehen hast.
Aber ich glaube nicht so alt.
Der ist natürlich für dich schon sehr lang her, der Film.
Ja, vielleicht so eine Neuverfilmung oder was.
Ach, Schmarrn, da gibt es doch sowas nicht. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir, haben wir die Frau echt noch nicht gehabt. Sie hat zwar schon scheiß viele Filme gemacht, weil die ist super berühmt. Hm. Aber wenn ich da gerade so gucke, so quer gucke, haben wir da noch viele Möglichkeiten mit ihr.
Mhm.
Aber haben sie wohl noch, ja tatsächlich, wir hatten die noch null auf dem Radar.
Okay, ja dann spannend.
Du wirst sie kennen, logischerweise, aber
yeah.
Aber ich schätze, wir hatten sie noch nicht auf dem Radar, ne? Cool. Ja, okay.
Okay.
Weiß Bescheid, der Film ist dann nicht mehr ab 6, sondern ab 16. Und eben.
Es wird weniger gesungen.
Es wird definitiv weniger gesungen, ja. Ich hatte übrigens im Hinterkopf, dass noch viel mehr gesungen wird, als überhaupt passiert ist. Aber ich glaube, das ist bei den Folgedingern, weil ich glaube, den Teil 2 habe ich safe noch gesehen. Aber egal. Na gut.
Na gut.
Achso, genau. Es ist übrigens die allererste, ich bin nämlich jetzt schon gerade drin, sie schrieb als erste weibliche Hauptdarstellerin im Action-Genre Filmgeschichte. Also bahnbrechend.
Ah, euch, wow.
Euch Mädels.
Cool.
Gell?
So cool.
Also, dann in dem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zur Folge 45, genau. Bis zum nächsten
Mal. Richtig. Macht es gut.
Macht's es gut. Ciao, servus.
Ciao.
Filmgeschichten.